Ich beginne mit einem Gebet. Wachse, Jesus, wachse in mir, in meinem Geist, in meinem Herzen, in meiner Vorstellung, in meinen Sinnen. Wachse in mir, in deiner Milde, in deiner Reinheit, in deiner Demut, deinem Eifer, deiner Liebe. Wachse in mir mit deiner Gnade, deinem Licht und deinem Frieden. Wachse in mir zur Verherrlichung deines Vaters, zur größeren Ehre Gottes. Amen. Liebe Schwestern, liebe Hörerinnen und Hörer, das Priestertum ist die Liebe des Herzens Jesu. Der Autor dieses Wortes ist der heilige Pfarrer von Ars, der Patron des Priesterjahres. Dieses Wort macht uns deutlich, dass das Wachstum des Heiligen Geistes in unseren Herzen das eigentliche menschliche Wachstum ist, das keine Grenzen kennt. Keiner kann sagen, er sei mit dem geistlichen Leben schon ans Ziel gelangt, weil Jesus in uns noch mehr wachsen möchte. Wie weit das gehen kann, zeigt uns das Schicksal und das Leben dieses heiligen Pfarrers von Ars, Jean-Marie Vianney. Ich möchte mit Ihnen heute einmal das Leben des Heiligen betrachten, das uns als Vorbild vor Augen gestellt ist. Das kleine Dörfchen Ars ist weltberühmt geworden, obwohl es zur Zeit des heiligen Pfarrers nur 230 Einwohner hatte. Es galt im 19. Jahrhundert, als der Pfarrer damals seinen Dienst antrat, als das Sibirien von dem Bistum Lyon. Und doch wurde dieses kleine Dörfchen 30 Jahre lang der bekannteste Wallfahrtsort von Frankreich. Man muss bedenken, als der Pfarrer von Ars starb, war ein Jahr zuvor die Gottesmutter der Bernadette von Lourdes erschienen. Das heißt, Lourdes gab es noch nicht als Wallfahrtsort. Aber Ars war der Wallfahrtsort, oder besser gesagt, nicht Ars, sondern eine Person. Jean-Marie Vianney, der Pfarrer von Ars, war Wallfahrtsort in Person. So etwas hat es in der Kirchengeschichte selten, aber doch immer wieder gegeben. Einer der großen ersten Wallfahrtsorte war der berühmte Wüstenheilige Antonius der Große. Von ihm wird gesagt, dass ganz Europa und die ganze Welt zu ihm hingepilgert sind in die Einsamkeit der Wüste, um von ihm Rat zu holen, von ihm unterwiesen zu werden oder seine Fürbitte zu erbitten. Ähnliche Wallfahrtsorte waren wohl auch der Pater Pio und ähnliche. Also im letzten Lebensjahr des Pfarrers von Ars waren es etwa 100.000 bis 120.000 Pilger, die jährlich nach Ars kamen. Wie das ein Mann verkraften sollte, als einziger Anziehungspunkt. Natürlich, die Leute wussten, dass es nicht dieser Mensch, sondern dass es Gott in einem Menschen, der uns da begegnet. Hier haben wir eine unmittelbare Erfahrung. In Lourdes badet man in einer Quelle, um heil zu werden. In Ars wird man reingewaschen im Beichtstuhl des kleinen Dorfkirchleins. Und dieses Möbel, der Beichtstuhl, war dem Pfarrer vertrauter als sein Bett, sein Tisch, sein Stuhl und seine Wohnung. Denn dort verbrachte er die meiste Zeit seines priesterlichen Lebens. Deswegen wird auch er der Heilige des Beichtstuhls genannt. Wenn man ihm begegnete als Mensch in seiner Einfachheit, Schlichtheit, fast bäuerlichen Art, dann konnte man tatsächlich wie einmal ein Besucher ausrufen: Was, wegen dem macht ihr so viel Aufhebens? Wenn man ihn sah mit seiner geflickten Soutane, etwas schlicht und ungelenk, mit seinen klobigen Schuhen, dem langen weißen Haar. Man nannte ihn manchmal einen Dummkopf. Walter Nick hat sogar seine Überschrift gewählt für das Leben des heiligen Pfarrers: der erleuchtete Idiot, ein Narr. Es hat einmal ein Schriftsteller gesagt, das Menschengeschlecht ist unweigerlich dazu verdammt, die Dinge verkehrt zu sehen, sonst würde sie als Ratgeber die Mystiker wählen. Und das wäre wohl der Pfarrer von Ars gewesen. Sein Bischof de Vie hat einmal gesagt, er ist vielleicht nicht sehr gebildet, auf alle Fälle aber ist er erleuchtet. Und er war wirklich ein Erleuchteter. Damals suchte man ja gegen die Kirche viele Argumente. Der Rationalismus war damals im Blühen, gerade in Frankreich. Doch der Pfarrer von Ars schlug alle Argumente durch seine Person. Er war einfach das Argument gegen jede Form von Rationalismus. Wir können den Pfarrer von Ars nicht in eine Exegese einordnen, die alles entmythologisiert und aus allem Wunderbaren rein technische Vorgänge macht. Wenn ich zum Beispiel dann manchmal heute noch höre, dass das Wunder der Brotvermehrung ja nur ein Teilungswunder, also ein psychologischer Trick Jesu war, mit dem er die Leute zum Teilen veranlasste, dann brauchen wir nur in der Biografie des heiligen Pfarrers zu lesen, wie er, als er das Waisenhaus, das er der göttlichen Vorsehung geweiht hatte, die Providence in Ars, als er das Waisenhaus führte und eines Tages nichts mehr zu essen da war und seine treue Gefährtin Katharine Lasagne zu ihm kam und sagte, Herr Pfarrer, wir haben nichts mehr zu essen. Da fragte der Pfarrer, na, wie viel Mehl habt ihr denn noch? Ja, nur noch eine Handvoll Mehl und ein bisschen Sauerteig. Dann sagte der Pfarrer ganz ruhig, dann gehen Sie hin und kneten und ich gehe hin zum Beten. Und dann ging Katharine Lasagne zum Kneten an den Backtrog und während sie knetete, wurde der Teig unter ihren Händen so viel, dass der ganze Backtrog ausgefüllt war. Und dann für Tage wieder zum Essen in der Providence vorhanden war und die Kinder alle satt wurden. So, jetzt kommt ein Exeget mit seiner entmythologisierenden Theologie daher. Und wie will er das nun erklären? Da ist also, wie gesagt, alle rationale Exegese am Ende. Der Pfarrer von Ars ist ein Argument, das unwiederbringlich ist. Ja, er selber hat ja dazu beigetragen, den Ruf als Dummkopf zu bekommen. Er vergleicht sich manchmal mit dem Dorfidioten von Ars, der Bourdin hieß, und sagt einmal, im Vergleich zu den anderen Pfarrern bin ich wie der Bourdin. In allen Familien gibt es ein minderbegabtes Kind. Bei unserer Familie war ich immer der Dümmste von allen. Das hat er sozusagen aus Demut gesagt. Man muss wissen, er lebte ja in einer Zeit, in der es kein geordnetes Schulwesen gab. Er lebte in der Zeit, in der er die Kindheit als in der Französischen Revolution erlebte, wo alles drunter und drüber ging und alle gängigen Strukturen zerschlagen waren. Er war ein einfacher Bauer, hatte keine rechte Schulbildung gehabt. Sein Gedächtnis war nicht trainiert. Während der Französischen Revolution gab es da keine Hilfe, dass er hätte schulisch gebildet werden können. Und als er mit 27 Jahren das große Seminar in Lyon besuchte, um Priester zu werden, verstand er kein Wort, denn alle Vorlesungen waren in lateinischer Sprache. Wie sollte er, der erst mit 17 Jahren sich auf die Schulbank gesetzt hatte, um etwas zu lernen, da noch etwas in seinen harten Bauernschädel hineinbekommen? Aber er hatte einen praktischen Verstand, Lebensklugheit, ich möchte fast sagen Bauernschleue und Verschmitztheit. Der Pfarrer von Ars war nicht nur der strenge Asket, der war er gegen sich selber, aber gegen die Menschen konnte er manchmal sehr humorvoll reagieren. Zum Beispiel zu einer ihn nervenden, geschwätzigen Frau sagte er einmal, sagen Sie mal, in welchem Monat des Jahres reden Sie denn am wenigsten? Die schaute ihn an, dann sagte der Pfarrer, wahrscheinlich im Februar, der hat weniger Tage. Oder wenn die Leute ihn so bedrängten, wenn er mittags mal für eine kurze Pause aus der Kirche kam um in sein Pfarrhaus zu schlüpfen, um dort ein wenig zu ruhen, vielleicht seine Post zu erledigen, ein wenig an Essen zu sich zu nehmen, was ohnehin sehr kärglich war. Die Leute ihn umdrängten, jeder wollte ihn berühren, alle wollten mit ihm sprechen. Da hatte er einen Trick. Er hatte nämlich in der Tasche immer eine Handvoll geweihter Medaillen, die warf er unter das Volk, alle balgten sich drum und wups, war der Pfarrer im Pfarrhaus verschwunden. Ja, also der Pfarrer von Ars war durchaus ein Mann mit Bauernschleue. Was hat er eigentlich für einen Werdegang gehabt? Geboren wurde er 1786, also 3 Jahre vor der Französischen Revolution, in einem ganz kleinen Dörfchen nördlich von Lyon, d'Ardilly. Ich selber konnte schon einmal in diesem Hause, in diesem Bauernhaus, das ja heute noch steht, mit Jugendlichen übernachten. Werde diese Nacht nie vergessen, wie wir da in dem Kuhstall gelegen haben, in dem der heilige Pfarrer von Ars auch als Kind seine Nächte verbracht hat. Denn ein Bett gab es nur für die Eltern. Und im Kuhstall war es im Winter warm. Und an dem Tisch in der Küche haben wir am nächsten Morgen die heilige Eucharistie gefeiert. Dort, wo das Brot für den Leib gereicht wurde, der alte Tisch, an dem der kleine Jean-Marie gesessen hatte, der steht heute noch da. Ja, und dort erlebte der Pfarrer diese Abenteuerlichkeit der Französischen Revolution in Bezug auf die Kirche und die treu gebliebenen Priester, die im Untergrund sich verstecken mussten, sonst wären sie der Guillotine zum Opfer gefallen. Da kam eines Tages der Pfarrer Grobeau daher, der war später nach der Revolution dann Generalvikar und als wandernder Priester verkleidet als Müllerbursche und kam in die Küche des kleinen Bauernhofes von d'Ardilly und fragte den kleinen Jean-Marie, sag mal, hast du schon gebeichtet? Nee, sagte er, ich habe noch nie gebeichtet. Dann wollen wir das jetzt machen. Und dann, so schrieb der Pfarrer oder so sagte er später, unter der großen Standuhr in der Küche habe ich meine erste heilige Beichte abgelegt. Diese Standuhr steht heute noch da. Und was diese erste Beichte für ihn bedeutete, das können wir gar nicht ermessen, weil er ja später gerade der Heilige des Beichtstuhls geworden ist, der große Priester, der den Menschen so oft den Weg zu Gott gezeigt hat. Mit 13 Jahren empfing er die erste heilige Kommunion, ebenfalls unter widrigen Bedingungen im Nachbarort in Equilly. Da wurde draußen das Heu abgeladen und das Stroh. Es wurde also bäuerliche Arbeit vorgetäuscht und hinter verschlossenen Riegeln und Türen hat man die erste heilige Kommunion mit den 3, 4 Kindern insgeheim gefeiert. Einer von diesen Untergrundpriestern hat ihm den Leib des Herrn zum ersten Mal gereicht. Als Jean-Marie 16 Jahre alt ist, hat schließlich Kaiser Napoleon ein Konkordat mit Rom und die Kirche bekommt ihre Freiheit in Frankreich wieder. Mit 19 Jahren erhält er bei seinem Pfarrer in Equilly im Nachbarort, dem Pfarrer Ballet, Lateinunterricht. Er möchte Priester werden. Der Pfarrer hat in ihm diese Berufung erkannt. Und der Pfarrer insistierte, auch dann, wenn Jean-Marie so mutlos wurde, weil er keinerlei Fortschritte machte, der Pfarrer insistierte, der Herr will, dass du Priester wirst. Also ging er 1812 mit 26 Jahren in das Priesterseminar von Lyon, aber wie schon gesagt, er verstand nichts bei den Vorlesungen. Er konnte auch keine Prüfung ablegen, weil alle Fragen in lateinischer Sprache gestellt waren. Er konnte nicht einmal die Frage verstehen, geschweige denn etwa lateinisch beantworten. Man schickte ihn wieder nach Hause. Aber Pfarrer Ballet, der heiligmäßige Heimatpfarrer, ließ nicht locker. Er ließ den Generalvikar zu sich kommen und der Generalvikar fragte, ist Vianney fromm? Verehrt er die Gottesmutter? Kann er den Rosenkranz beten? Die Antwort von Pfarrer Ballet war, er ist ein Muster von Frömmigkeit. Dann sagte der Generalvikar, gut, dann berufe ich ihn, die Gnade Gottes wird das Übrige tun. Also wurde er zur Priesterweihe nach Grenoble geschickt, weil es damals in Lyon keinen Bischof gab. Und dort war er der einzige Weihekandidat, den Bischof Simon in Grenoble konsekrierte, weihte. Und als man etwa sich entschuldigte bei dem Bischof, dass man wegen eines Weihekandidaten so ein Aufhebens mache, sagte der Bischof, um einen guten Priester zu weihen, ist die Mühe nicht so groß. Nun, die hat sich wirklich gelohnt. Jean-Marie hat später gesagt, oh, was ist doch der Priester etwas Großes. Was Priester sein bedeutet, wird man erst im Himmel recht erfassen. Würde man es auf Erden verstehen, man würde sterben, nicht vor Entsetzen, sondern vor Liebe. Das Priestertum ist die Liebe des Herzens Jesu. Und das in einem schwachen Menschen. Das hat der Pfarrer nie recht verstehen können, dass Gott ihn erwählt hatte. Dann wurde er als Kaplan nach der Priesterweihe 3 Jahre lang zu seinem Pfarrer nach Écully, zu Pfarrer Ballet geschickt. Ich selber bin einmal auf der Pilgerfahrt von Lyon zu Fuß mit Jugendlichen über Écully, Dardilly nach Ars gepilgert. Und da kamen wir also auch dorthin nach Écully, das heute ein eingemeindeter Ort von Lyon ist. Und dort zeigte uns der jetzige Pfarrer die Eintragungen im Taufbuch aus der damaligen Zeit aus der Hand des damaligen Kaplans Jean-Marie Vianney, des späteren Pfarrers von Ars, die heute noch zu sehen sind. Eine kostbare Reliquie. Und dieser Pfarrer Ballet war ein heiligmäßiger Priester. Jean-Marie Vianney, also der spätere Pfarrer von Ars, sagt einmal, um Lust an Gott zu bekommen, braucht man ihn, dem Pfarrer, nur stammeln hören, mein Gott, ich liebe dich aus ganzem Herzen. Er muss ein tief frommer Priester gewesen sein. Und beide, sowohl der Kaplan, der Neugeweihte, wie auch er, der Pfarrer Ballet, wetteiferten in Askese, sodass einer dem anderen Vorhaltungen machen musste, es zu weit zu treiben. Schließlich wurde Jean-Marie der Pfarrer von Ars. Man hat ihn ganz bewusst an diesen Ort geschickt, denn der war so klein, dass man da nicht viel kaputt machen konnte. Das Merkwürdige war, dass dieser Jean-Marie nach seiner Priesterweihe noch nicht gleich die Beichterlaubnis bekam. Man traute ihm noch nicht zu, im Beichtstuhl richtig walten und schalten zu können. Aus der heutigen Sicht ist das völlig unverständlich. Aus der damaligen Sicht kann man es verstehen. Denn damals bestand ein Großteil der Kunst des Beichtvaters darin, knifflige Fälle, kasuistische Fälle zu lösen und zu beantworten. Was heute überhaupt nicht mehr vorkam. Die Moraltheologie war damals sehr kasuistisch. Zum Beispiel, also, wenn jemand, so habe ich das noch in einem amerikanischen Priesterseminar vor dem Konzil gelernt, wenn also der Priester dir bei der Beichte als Buße aufgibt, du sollst 3 heilige Messen besuchen und du kommst in eine Kirche, wo, vor dem Konzil war das ja noch so, an 3 Altären zugleich die heilige Messe gefeiert wird, ist das jetzt die gültige Buße oder musst du an 3 verschiedenen Zeiten, an 3 verschiedenen Orten die Messe mitfeiern? Solche kniffligen Fälle, die man Kasuistik in der Moraltheologie nennt, musste ein Beichtvater beantworten können. Und das traute man, wie gesagt, dem jungen Jean-Marie Vianney noch nicht zu. Aber was aus ihm dann geworden ist, als er die Beichterlaubnis bekam? 1818, am 9. Februar, zog er mit einem holprigen Leiterwagen in Ars ein. Auf dem Leiterwagen ein Bett, ein Bücherregal, ein paar Bücher. Die hatte er vom Pfarrer Ballet geerbt. Dort vor Ars verirrte man sich fast im Nebel. Da traf der Pfarrer, der neue Pfarrer des kleinen Dorfes, auf einen Hütejungen, Antoine Giffre, den Namen weiß man heute noch, und fragte ihn, ist das hier der Weg nach Ars? Der Junge sagte, ja, noch ein paar hundert Meter, dann werden Sie die ersten Häuser sehen. Da gab der Pfarrer ihm zur Antwort: Du hast mir den Weg nach Ars gezeigt. Ich werde dir den Weg zum Himmel zeigen. Diese Begebenheit hat sich so eingeprägt in das Gedächtnis der Dorfbewohner, dass man später noch den Ort bestimmen konnte. Und da steht heute ein Denkmal, wo der Pfarrer mit dem Finger zum Himmel weist und den kleinen Hütebuben da vor sich hat. Das Kuriose ist, dass kurz nach dem Ableben, nach dem Sterben des heiligen Pfarrers von Ars, dieser Antoine Giffre auch gestorben ist. Der Pfarrer hat ihn direkt mit in den Himmel genommen. Das Dorf hatte damals 230 Einwohner und 4 Gaststätten. Die Menschen fluchten, arbeiteten sonntags, gingen in die Kneipen zum Tanzen, aber nicht in die Kirche. Der Pfarrer hat seine ganze Seelsorgestätigkeit darin gesehen, diesen Ort zu bekehren. Aber nicht mit irgendeinem seelsorgerlichen Programm, nachdem er vielleicht noch eine Sinusstudie gemacht hat oder etwas Ähnliches, sondern er hat schlicht und einfach mit geistlichen Mitteln diesen Kampf aufgenommen gegen die Gottlosigkeit in diesem Dorf. Denn der Bischof hatte ihm gesagt: Gehen Sie nach Ars, dort ist nicht viel Gottesliebe, die werden Sie hineintragen in das Dorf. Und so begann er sein Tagewerk morgens um 2 Uhr. Mit seiner Laterne ging er über den Pfarrhof in das kleine, armselige, völlig heruntergekommene Kirchlein, kniete sich vor den Tabernakel, betete stundenlang bis zum Morgen, bis zur Heiligen Messe, um die Bekehrung seiner Pfarrei. Er war immer in der Kirche anzutreffen. Die Leute spürten, mit diesem Pfarrer war irgendetwas los. Und der Pfarrer, der immer wieder betete: Mein Gott, gewähre mir die Bekehrung meiner Pfarrei. Ich will dafür alles erleiden, was du willst, mein ganzes Leben lang. Die Leute spürten, dieser Mann ist mehr als ein gewöhnlicher Pfarrer. Der Bürgermeister sagte: Wir haben eine arme Kirche, aber einen heiligen Pfarrer. Er fastete und betete. Er schlief auf dem Fußboden. Er kochte sich einmal in der Woche seine Pellkartoffeln und aß die ganze Woche davon, kalt, verschimmelt, wie sie waren. Er lebte also so anspruchslos, wie man nur anspruchslos leben kann. Aber der Beichtstuhl, das war sein Möbel. Wenn er später im Beichtstuhl zu einem Beichtkind sagte: Mein Freund, ich gebe Ihnen eine kleine Buße auf, den Rest leiste ich für Sie, dann wollte er damit sagen, dass er sich für die ganze Gemeinde und für alle Menschen, die zu ihm kamen, vor Gott verantwortlich wusste, in der stellvertretenden Sühne, die er auf sich genommen hat und die er sehr ernst genommen hat. Und wenn es in der Pfarrei einmal vorkam, dass dann jemand sich irgendwie ganz daneben benahm und schwer sich schuldig gemacht hatte, dann hat sich der Pfarrer vor Gott angeklagt, nicht genügend gebetet und Buße getan zu haben für die Menschen in seiner Pfarrei. Nach 10 Jahren konnte der Pfarrer auf die Kanzel steigen und sagen: Ars ist nicht mehr Ars. Die 4 Kneipen hatten geschlossen. Die Leute hatten jetzt ihren neuen Ort der Versammlung gefunden, die Kirche. Für sie war die Kirche auf einmal wirklich so etwas wie die Wohnstube des Dorfes geworden. Dort ging man hin, dort konnte man Gott begegnen. Der Pfarrer von Ars hat ihnen leibhaftig die Gegenwart Gottes so deutlich vor Augen geführt, dass man gar nicht mehr an dem Kirchlein vorbeigehen konnte. Jeder Bauer, der unterwegs war zu einer Arbeit, zum Feld, oder jede Frau, die im Dorf eine Verrichtung hatte, ging erst einmal in die Kirche, um dort zu beten. Da waren immer Menschen anzutreffen, die dort knieten und beteten. Nun bin ich ja vor einigen Jahren wieder mal in Ars gewesen und da habe ich den neueren Pfarrer von Ars getroffen und habe ihn gefragt, ob denn heute auch noch so etwas von diesem Geist des Pfarrers von Ars in dem Dörflein zu spüren sei. Da sagte der Pfarrer: Ars ist nicht mehr Ars. Also genau das Gegenteil. Dort ist auch so etwas wie der materialistische Lebensstil eingezogen. Aber damals war dieses Bewusstsein der Gegenwart Gottes, das Bewusstsein, der Mensch ist ein Mensch nur in der Gegenwart Gottes, so ausgeprägt, dass das sich selbst in den einfachsten Gemütern festsetzte. Der Pfarrer kam eines Tages in die Kirche, da kniete ein einfacher Bauer, unbeweglich schaute er nach vorne, und der Pfarrer schaute ihn an eine Weile, und dann sprach er ihn an: Was machst du hier eigentlich? Und der Bauer sagte: Ich betrachte meinen lieben Gott, und er betrachtet mich. Ich schaue ihn an, und er schaut mich an. Mehr nicht. Der Pfarrer war so tief angerührt von diesen schlichten Worten eines Bauern, der die Kontemplation von ihm gelernt hatte. Ich betrachte meinen lieben Gott, und er betrachtet mich. Ich schaue ihn an, und er schaut mich an. Das hat den Pfarrer so überwältigt, dass er sehr oft in seinen Predigten diesen Bauern zitierte, der ihm etwas widerspiegelte von seiner eigenen Frömmigkeit. Seine Predigten, sie waren so armselig. Er hat am Anfang sich solche Mühe gegeben, hat Bücher studiert, soweit er das überhaupt konnte, hat jeden Tag seine geistliche Lesung gehalten, seine Heiligenlegende studiert und dann mühsam seine Predigten Wort für Wort aufgeschrieben, Wort für Wort auswendig gelernt. Und dann kamen sie aber nicht mehr Wort für Wort aus seinem Munde, denn auf der Kanzel blieb er dann stecken. Und dann musste er oft unverrichteter Dinge wieder die Kanzel verlassen. Die Leute aber spürten eine so glühende Liebe zu Gott in seinem Herzen, dass seine Predigten, so unbeholfen sie waren, die Herzen der Menschen einfach anrührten. Ja, und dann, als der Pfarrer überhaupt keine Zeit mehr hatte, sich diese Predigten Wort für Wort auszuarbeiten oder seinem Gedächtnis auch noch einzuprägen, hat er nur noch aus seinem Herzen gesprochen. Und diese Predigten berührten die Menschen zutiefst. Es kamen ja die Kanzelprediger aus Paris, die berühmten Homileten, und wollten einmal hören, was das Geheimnis dieses Mannes ist, der mit seinen Predigten die ganze Welt bekehren konnte. Und da saßen sie zu Füßen dieses Pfarrers in der Kirche und hörten, dass da eine Predigt gar nicht mit großen Worten und großer Rhetorik zum Vorschein kam, sondern etwas, was vom Geist zu Geiste ging, vom Herzen zum Herzen und was die Menschen berührte, zutiefst berührte. Ein Bauer in Ars sagte einmal: Oh, wir sind nicht besser als die anderen. Wir würden uns aber im Grund und Boden schämen, neben einem solchen Heiligen in Sünde zu leben. Der Pfarrer war einfach für sie das Vorbild schlechthin geworden. Ja, wenn man in das kleine Dorfkirchlein kommt in Ars, dann sieht man die verschiedenen Möbelstücke, die eine solche Kirche ausmachen. Da sieht man zunächst einmal den Altar in der Mitte, und man hat das ja heute so gemacht, dass man das Kirchlein ganz belassen hat, nur eine Basilika angebaut hat, damit man die vielen Pilger, die dorthin kommen, auch dort zum Gottesdienst versammeln kann. Aber das Dorfkirchlein mit dem alten Mobiliar ist noch da. Da steht also noch der Altar, und da ist auch noch der Tabernakel. Ein riesengroßer, prächtiger Tabernakel. Und als ich mal dort war, da lebte noch ein alter Priester, der eine Biografie des heiligen Pfarrers von Ars verfasst hat, und zwar ein Père Naudet. Und dieser Père Naudet, der erklärte uns das. Er sagte, als der Pfarrer in Ars das Kirchlein betreute, hat er sein ganzes Geld, was er verdiente, zur Verschönerung der Kirche gebraucht. Das Pfarrhaus, das konnte verkommen, die Kirche musste der Palast Gottes werden. Für die Leute, sie sollten sehen, hier wohnt Gott. Und dann hat er den Grafen Garay, das war der Graf von Ars, der außerhalb von Ars seinen Herrensitz hatte, den hat er gebeten, einmal nach Paris zu fahren zu einem Goldschmied und einen Tabernakel zu bestellen. Der Graf kam dorthin, ging in die Werkstatt des Goldschmieds, sah dort einen riesengroßen Tabernakel und fragte, ob er den haben könnte für Ars. Der Goldschmied schaute ihn an, sagte, ja, der ist für eine Kathedrale bestimmt. Aber der Graf gab ihm so viel Geld, dass er ihm diesen Tabernakel verkaufte. Und so kam der für eine Kathedrale bestimmte große Tabernakel in das kleine, winzige Dorfkirchlein von Ars. Und Pernodet sagte uns, und das entsprach genau der eucharistischen Frömmigkeit dieses heiligen Pfarrers. Der Tabernakel konnte gar nicht prächtig und groß genug sein. Das war so ganz nach seinem Sinn. Oder Sie sehen gegenüber der Kanzel die kleine Katechismuskanzel, wenn Sie in die Kirche kommen, rechter Hand ebenerdig. So eine kleine Kanzel, da stand er jeden Tag und hat eine Dreiviertelstunde lang seine berühmten Katechesen gehalten. Er wusste, die Leute müssen belehrt werden in der Wahrheit Christi. Wenn Sie heute in den Verein schauen, da wünschte man sich wirklich in jeder Kirche eine solche Katechismuskanzel, weil die Leute ja gar nichts mehr wissen. Das Wenige, das sie noch wissen, haben sie aus dem Fernsehen und das ist natürlich alles verdreht. Religiöses Wissen ist Mangelware geworden. Das hat der Pfarrer von Ars damals auch gemerkt. Und dann hat er seine berühmten Katechesen gehalten. Die Leute kamen von weit her, um diese Katechesen zu hören. Und dann, so erklärte uns der Père Naudet, war es so, der Pfarrer stand mit dem Rücken zur Wand, vor sich die Gläubigen und rechter Hand mit dem Blick auf den Hochaltar mit diesem riesigen Tabernakel. Und man sah es förmlich, wie er immer zum Tabernakel hinblickte, sich das schenken ließ, was er den Leuten geben sollte und dann mit vollen Händen ausgeteilt hat in der Katechese, wenn es dann aus seinem Mund strömte, wie direkt frisch vom Quell geschöpft in die Menschen hineingegeben. Sie spürten, er schaute immer zum Tabernakel und dann erst zu den Menschen, weil alles, was er sagte, er von ihm hörend empfing und dann weitergegeben hat an die Menschen. Er war auch ein großer Muttergottesverehrer. Da gibt es eine eigene kleine Kapelle, die der Gottesmutter geweiht ist. Dort steht eine Statue, die der Pfarrer dort hat anbringen lassen. Und in das Herz dieser Statue, es ist eine Herzmarienstatue, in das Herz dieser Statue gab er hinein die Namen aller seiner Pfarreiangehörigen, die er auf einen Zettel eng geschrieben hatte. Er vertraute sie dem Herzen der Gottesmutter an. Ja, und dann der Beichtstuhl. Das kleine Dorfkirchlein, dieses winzige Dorfkirchlein, hatte drei Beichtstühle. Einen uralten, abgewetzten in der Sakristei, einen zweiten Beichtstuhl in der Marienkapelle und einen dritten Beichtstuhl ziemlich am Eingang des Kirchleins. Das hatte eine ganz bestimmte Bedeutung. Also, der Beichtstuhl in der Sakristei war der Männerbeichtstuhl. Der Beichtstuhl in der Marienkapelle war der Frauenbeichtstuhl. Und der Beichtstuhl am Eingang des Kirchleins war der Beichtstuhl für besondere Fälle. Es konnte nämlich passieren, dass wenn die Menschen da in der Kirche versammelt waren, man muss sich vorstellen, die Leute kamen angereist mit Sonderzügen. Damals gab es schon Eisenbahn, mit Sonderzügen, mit speziellen Fahrkarten, die verlängert waren auf eine ganze Woche, weil die Bahngesellschaft wusste, wer nach Ars fährt, kommt vor einer Woche nicht mehr zurück, denn man muss so lange warten, bis man einen Beichtstuhl herankommt. Und dann wurden eigens nummerierte Zettel ausgegeben, damit jeder wusste, wenn ich abends nicht mehr dran kam, wo ich mich morgens wieder anzustellen hatte, wenn ich beichten wollte. Also wie gesagt, so konnte es kommen, dass da die Leute zusammenströmten und wollten vielleicht nicht einmal beichten, sondern nur neugierig dieses Phänomen Jean-Marie Vianney, den Pfarrer von Ars, betrachten, begucken oder gar besichtigen. Und da konnte es passieren, dass da so ein junger Geck da reinkam, um sich ein bisschen über diese Sache lustig zu machen. Und auf einmal kam vorne aus der Sakristei, durch die Kirche hindurch, ein Priester mit schlohweißem Haar, mit dem Rochette und der Stola, ging direkt auf diesen Fremden zu, nahm ihn am Rock und zerrte ihn in diesen speziellen Beichtstuhl hinein. Und der sagte der andere, ja Augenblick, Herr Pfarrer, ich bin nicht zum Beichten gekommen. Der Pfarrer sagt, aber Sie haben es gerade nötig. Und dann nach 20 Minuten kam dieser Mann heraus, Tränen überströmt. Der Pfarrer hatte ihn tatsächlich geistlich aufs Kreuz gelegt und hat ihn wieder für das Himmelreich gewonnen gehabt. Dass das dem Teufel nicht passte, kann man sich vorstellen. Aber da kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Also wie gesagt, Männerbeistuhl, Frauenbeistuhl und dann der Beistuhl für besondere Fälle. Nun muss man wieder Folgendes wissen. Den Männern hat der Pfarrer immer den Vorzug gegeben. Er wusste nämlich, weil er ein Psychologe war, er wusste nämlich, dass wenn ein Mann sich mal zur Beichte entschlossen hatte, man sofort diesen Fall am Schopf packen und dorthin nehmen musste, denn es konnte sein, dass er sich bald wieder anders entschließen konnte. Frauen hatten Geduld, die konnten warten, aber die Männer mussten sofort bedient werden. Ja, und wie gesagt, psychologisch geschult war er. Ohne je Psychologie studiert zu haben, das war damals überhaupt noch keine Wissenschaft. Aber wenn er zum Beispiel sagte in Bezug auf die Beichte, die Sünden, die du verbergen willst, werden eines Tages alle wieder zum Vorschein kommen. Willst du deine Sünden richtig verbergen, musst du sie aufrichtig beichten. Das ist eine Tiefenpsychologie. Schauen Sie mal, die verdrängte Sünde kommt doch eines Tages oder irgendwo an einem anderen Ort wieder zum Vorschein. Und theologisch betrachtet wird das dann bei der sogenannten Endzeitblamage sein, wenn wir dann vor dem Herrn nackt dastehen in unserer Armseligkeit und dann kommt all unsere Schande des Lebens zutage. Deswegen sagt der Pfarrer, willst du sie richtig verbergen, musst du sie aufrichtig beichten, denn dann sind sie alle wirklich weg. Gott vernichtet sie und sie werden nicht mehr gesehen. Das hat er den Leuten so drastisch gemacht. Und im Beichtstuhl sind wahre Wunder der Bekehrung passiert. Der Pfarrer hatte überhaupt keine Zeit, große Exhorten, also lange Belehrungen oder Zusprüche zu geben. Da standen die Leute ja Schlange, wie gesagt, tagelang. Da konnte er sich nicht in langen Ausführungen ergehen, sondern ein zutreffendes Wort. Und der Mensch war bekehrt. Ein Wort, zum Beispiel, wenn jemand beichtete und der Pfarrer stöhnte nur einfach so liebevoll, wie schade. Nur so ein Wort. Oder er fing an zu weinen. Und dann fragte der Beichtende, Herr Pfarrer, warum weinen Sie? Weil Sie über Ihre Sünde nicht weinen können. So kurz waren seine Kommentare. Und dann auch immer wieder gar nicht dieser Rigorismus, der damals auch in Frankreich herrschte, sondern gar nicht so, sondern die Barmherzigkeit. Ich sagte schon, unsere Sünden sind wie ein Sandkorn gegen den riesigen Berg der Barmherzigkeit Gottes. Das war seine Belehrung, die er den Menschen gab. Dazu kam seine Hellsichtigkeit. Er hatte den Blick in die Herzen der Menschen. Manchmal war es ihm also richtig peinlich, wenn seine Hellsichtigkeit zum Vorschein kam. Zum Beispiel kam da mal eine Frau zu ihm, die zur Beichte kam. Und da sagte der Pfarrer zu dieser Frau, Sie haben Ihren Mann im Krankenhaus zurückgelassen und wollen nicht mehr mit ihm zusammenleben. Die Frau erschrak, dass der Mann, der Pfarrer, direkt ihr Problem erkannt hatte. Und der Pfarrer erschrak, dass er dieser Frau das sagte. Er hatte nämlich geglaubt, sie hätte ihm das vorher gesagt. Oder wenn eine Frau kam, das war auch ein Phänomen, ein Mann hatte sich die Brücke heruntergestürzt und sich das Leben genommen. Und die zurückbleibende Witwe hatte dieses große Problem, wird mein Mann jetzt ewig verloren sein, weil er Selbstmord begangen hat? Und darüber ist sie krank geworden, psychisch krank. Sie ging zu den Ärzten, die Ärzte konnten ihr nicht helfen, weil sie um das Seelenheil ihres Mannes bangte, der sich von der Brücke gestürzt hatte. Und da verordnete ihr ein Arzt Luftveränderung. Das war vielleicht ein probates Mittel. Und die Frau nahm auch diese Gelegenheit wahr, wusste eigentlich gar nicht wohin, setzte sich in die nächstbeste Reisekutsche und sah sich drei Herren gegenüber. Die sahen aus wie Geistliche. Und dann kam man ins Gespräch und da fragte man so, wo wollen Sie hin, wo fahren Sie hin? Da sagten diese drei Herren, wir fahren nach Ars. Dort gibt's einen wunderlichen Pfarrer, den wollen wir uns mal angucken. Haben Sie nicht Lust mitzukommen? Da sagte die Frau, ja, ich habe ja ohnehin Luftveränderung nötig. Also hatte sich dem Pulk angeschlossen und kam nach Ars. Und sie wollte natürlich wirklich gerne mal mit dem Pfarrer sprechen, um Hilfe zu haben. Aber es war gar keine Aussicht, an ihn heranzukommen. Und da sie am nächsten Tag wieder abreisen wollte, geschah Folgendes. Während sie da in der Menge stand, kam auf einmal dieser schlohweißhaarige Priester durch den Mittelgang der Kirche direkt auf diese Frau zu, neigte sich ihr zum Ohr und sagte, Sie brauchen keine Angst zu haben. Ihr Mann ist gerettet. Gott hat ihm die Gnade der Reue geschenkt zwischen dem Brückengeländer und dem Wasser. Und dann ging er wieder weg. Und die Frau war getröstet und war geheilt. Das war die Hellsichtigkeit dieses Pfarrers, die sich immer wieder manifestierte in verschiedenen Begegnungen. Und dann, ich sagte schon, dem Teufel hat es gar nicht gefallen, dass dieser Pfarrer so viele seelsorgerlichen Erfolge hatte. Und so kam es dazu, dass der Pfarrer vom Teufel arg geplagt wurde. Man hat diese Teufelskämpfe verglichen mit den Kämpfen, die Antonius der Große in der Wüste mit den Dämonen hatte. Und es war wirklich so, weil der Teufel an der Seele dieses heiligen und wirklich unschuldigen Priesters überhaupt nichts mehr ausrichten konnte, hat er ihn dann physisch belästigt. Wenn er ihn schon nicht psychisch belästigen konnte, dann physisch belästigt. Und hat das Bett abends hin und her geschoben, hat gepoltert und ein Radau gemacht. Nun war der Pfarrer ja ein Realist. Er kam ja aus bäuerlichem Geblüt. Der ließ sich so schnell gar nichts vormachen. Er glaubte erst gar nicht dran, dass das was mit Dämonen zu tun hatte, wenn es da rumbrüllte und zeterte, Vianney, Vianney, Kartoffelfresser, Kartoffelfresser und ähnliches. So kam das dann manchmal nachts. Und eines Nachts, es hatte gerade frisch geschneit, da war draußen eine ganze Menge von, ja waren das Landsknechte oder Soldaten, die da rumschrien und brüllten und ihn belästigten. Und als er hinausschaute und keinen einzigen Fußstapfen im Schnee entdeckte, da wusste er, das waren die bösen Geister, die ihn belästigten. Und dann mit der Zeit, so sagte er, habe ich mit dem Grappin, so nannte er den Teufel, Grappin heißt die Harke, habe ich mit ihm gewissermaßen Freundschaft geschlossen. Warum? Er hat mir nämlich immer am Abend und in der Nacht vorher angezeigt, wenn am nächsten Tag wieder eine große Bekehrung fällig war. Und dadurch sind wir gewissermaßen Kumpanen geworden. Und so hat er also auch diese Teufelskämpfe durchstanden. Aber das war manchmal sehr hart, wenn er zum Beispiel in einem Nachbarort Beichtaushilfe machte, was es damals ja auch gab, wenn ein Patrozinium anstand. Der Pfarrer ging dorthin und er war leicht zu halten, denn jeder wusste, der isst überhaupt nichts, schläft kaum, aber er sitzt im Beichtstuhl und tut seine Pflicht. Und dann konnte es passieren, wenn er dann hochging in sein Gastzimmer und sich ins Bett legte und das ganze Pfarrhaus fing nachts an zu toben und zu rumpeln und überall fing es an zu brüllen, dass der Kaplan ganz erschreckt rauskam und sagte, was ist da los? Beim Pfarrer von Ars muss irgendjemand sein, der Gewalt anwendet. Und dann ging er in das Zimmer hinein, da lag der Pfarrer ganz seelenruhig in seinem Bett. Das Bett war zwar in die Mitte des Zimmers geschoben, das machte ihm aber nichts und er schlief seinen seligen Schlaf. Er hatte sich mit der Zeit auch an diese Anfechtungen, die von außen kamen, gewöhnt. Die Pfarrer waren neidisch darüber, dass er so viel Erfolg hatte. Und einer hat ihm mal einen anonymen Brief geschrieben, in dem stand, wenn man so wenig Theologie im Kopf hat, sollte man nicht im Beichtstuhl sitzen. Der Pfarrer hat an der Schrift den Autor des anonymen Briefes erkannt und hat ihm zurückgeschrieben, mein innigst geliebter, sehr verehrter Mitbruder, wie viel Grund habe ich Sie zu lieben? Sie sind der Einzige, der mich wirklich kennt. Da Sie so gut und lieb sind, dass Sie sich sogar meiner armen Seele annehmen, so helfen Sie mir doch, eine schon längst erflehte Gnade zu erwirken. Ich möchte nämlich von einem Posten, dessen ich infolge meiner Unwissenheit nicht würdig bin, versetzt werden und mich in einen stillen Winkel zurückziehen, um dort mein armes Leben zu beweinen. Wie viel Buße habe ich zu tun? Wie viel Sühne zu leisten? wie viele Tränen zu vergießen. Das war zum Teil ganz ehrlich, zum Teil auch ein bisschen schlitzohrig geschrieben. Der Pfarrer von Ars hatte wirklich immer diese Fluchtgedanken, seine Pfarrei zu verlassen, nicht um seine Herde zu verlassen wie ein flüchtiger Hirte, sondern weil er einfach spürte, dass die Last so groß war, die Verantwortung unerträglich und der Zug zur Stille, zur Einsamkeit, zum Gebet immer so stark auch in ihm mächtig war. Aber er wusste, Gott hat ihn an diesen Ort gestellt und dort sollte er auch sein Leben vollenden. Ja, damals hatte noch, als er neu geweiht dorthin geschickt wurde, 1818, hatte ihm noch der Generalvikar Courbon gesagt, es ist nicht viel Gottesliebe in dieser Pfarrei, die werden Sie hineintragen. Und als er 1859 die Augen für die Ewigkeit schloss, oder für die Zeitlichkeit schloss, um sie für die Ewigkeit zu öffnen, ja, da war Ars wirklich nicht mehr Ars, und Ars war ein spiritueller Brennpunkt für ganz Frankreich geworden. Papst Pius X. hat den heiligen Pfarrer von Ars 1905 selig gesprochen. Und dieser Papst, der selbst aus ganz einfachen Verhältnissen kam, hatte auf seinem Schreibtisch das Bild dieses großen Pfarrers, dieses kleinen Dörfleins Ars. Und er wusste, auch ein Papst ist nichts anderes als ein Dorfpfarrer für die Pfarrei der großen, weiten Welt. Und deswegen kann auch der Pfarrer von Ars einem Papst als Vorbild dienen. Die Frage, die natürlich im Raum steht, kann ein solcher Pfarrer von Ars für heutige Priester noch ein Vorbild sein? Die möchte ich mit Folgendem beantworten. Wenn der heilige Paulus an Timotheus geschrieben hat, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um die Menschen von Sünden zu retten. Und das als den einzigen Grund des priesterlichen Handelns Jesu bezeichnet, um uns Menschen von Sünden zu retten, dann kann man sagen, dieser Pfarrer hat es verstanden. Der wusste, was der richtige Ort ist, wo Christus sein priesterliches Wirken fortsetzen kann, um die Menschen von Sünden zu retten. Das war der Beichtstuhl. Und ich wünschte mir, die Menschen heute würden mehr wieder die Beziehung zur Umkehr, zur Beichte und eben zu diesem Sakrament der Versöhnung finden. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.